Hier steht, Lehrer der Götter und Menschen, beachten, was nicht vor Augen liegt. Damit wisst ihr in etwa, worum es heute Abend geht. Und ich fange mit einer tiefen eigenen Einsicht an, auf die Frage, was ist Dhamma? Dhamma ist Dhamma. Das hat mich sehr überzeugt, weil ich gemerkt habe im Laufe der Jahre, dass das die beste Bezeichnung ist für das, was der Buddha lehrt, weil alle anderen Bezeichnungen, die wir hören, nicht? Buddhismus ist eine Religion, das ist eine Philosophie, das ist eine Lebensweise, das ist ein ethisches System, das ist Psychologie, alle nur Teilaspekte dessen darstellen oder abdecken, was dieser umfassende Dhamma insgesamt bietet. Und einen dieser Hilfsbegriffe will ich heute Abend doch mal rausgreifen, etwas näher beleuchten, das ist das Stichwort Religion oder die religiöse Dimension, weil ich denke, dass diese Facette ein Teil, auch ein wichtiger Teil auch des Dhamma ist. Allerdings ist es so, dass das heute ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist. Aber erstmal die Frage Religion, ja, das Wort kennen wir, aber was ist die Bedeutung davon? Ich will da keine tiefe Analyse machen. Nur vom Wort her bedeutet das Bindung, Anbindung, Rückbindung. Und so wird das auch im Christlichen verstanden. Allerdings ist im Christlichen die Rückbindung oder Anbindung die an Gott. Und wir können uns vorstellen, dass das im buddhistischen Kontext nicht passt. Da ist die Rückbindung an etwas anderes gegeben. Ich sage für mich, das ist die Anknüpfung an eine andere, höhere Dimension der Existenz. Man kann auch sagen, an die übermenschliche Dimension der Existenz. Wenn man das allgemein ausdrücken will, kann man sagen, da geht es um die Dimension von Jenseits, von einer Art des Lebens und Erlebens, die nicht unmittelbar erfahrbar ist, aber trotzdem von Relevanz ist. Wenn man es konkreter ausdrücken will, geht es darum, dass man Vorstellungen entwickelt von einem persönlichen Leben nach dem Tod, von etwas, das man Fortexistenz, Wiedergeburt nennen kann. Und es geht um eine Verbindung zu einer Dimension, die man ja Gesetzmäßigkeiten des Daseins nennen kann, die man auch nicht unmittelbar erkennen kann, die aber in unserem Leben einfach wirken. So. Und ich sagte eben schon, diese Dimension von Religion, Religiosität ist im Leben allgemein zurückgegangen in den letzten Jahrzehnten. Das gilt im Christlichen ganz deutlich, wenn man sieht, wie die Menschen sich von der Kirche zurückziehen. Dies gilt aber auch in buddhistischen Kreisen genauso. Ja? Stichwort wäre da Säkularisation oder säkulärer Buddhismus, was eben genau das aufzeigt, dass man eine neue Form von Dhamma kreieren will, die diese Jenseitsdimension, wie ich es mal nenne, ausdrücklich ablehnt. So. Und damit, denke ich, geht ein Kernstück, für mich geht ein Kernstück des Dhamma verloren, ja, oder bewegt sich zumindest im Moment so zwischen zunehmender Nichtbeachtung und einfach Auflösen. Verschwinden in die Bedeutungslosigkeit. Was nicht nur eine Frage der wissenschaftlichen Beobachter ist, sondern was auch bedeutet, dass die persönliche Dhamma-Praxis und das persönliche Dhamma-Verständnis sich sehr stark verändert. Es kann nicht so bleiben, wie das wäre, wenn diese andere Dimension noch mit dabei wäre. Das ist der Punkt, warum ich heute das Thema Transzendenz nochmal aufgreifen will. Dass es selbst ein weites Feld ist, dann habe ich mir einen Teil rausgenommen. Das ist die Tatsache, so sagt der Buddha, die Tatsache, dass es jenseitige Wesen gibt, dass es Daseinsbereiche jenseits unserer Wahrnehmungsschwelle gibt und dass es übermenschliche Wesen gibt, die im Pali Deva oder Devata genannt werden. Und da noch mal einen speziellen Teil will ich als Beispiel sozusagen noch mal aufgreifen. Wie belehrt denn der Buddha Devas? Und tatsächlich erinnern wir uns dran, wenn über den Buddha gesprochen wird, beziehungsweise wenn sein Ruf, der durch Indien ihm ja voranging, wenn der mal genannt oder zur Sprache gebracht worden ist, dann ist immer so eine bestimmte Formel da in Verwendung gewesen. Die bringe ich ganz verkürzt. Da heißt es, er ist der Erhabene, der Geheilte, der vollkommen Erwachte, der Meister der Himmelswesen und Menschen. Also der Meister, der Lehrer dieser Devatas und von uns, bei uns wissen wir es eh, aber bei den Devas müssten wir dann nochmal nachfragen, warum, wieso, weshalb. So. Da ist zunächst mal bemerkenswert, dass der Buddha Shakyamuni nicht alle Wesen belehrt. Teile, große Teile von Lebewesen sind ausgeschlossen von der Lehre, aber nicht deshalb, weil er sagt, habe ich keine Lust, mich um euch zu kümmern, sondern weil in diesem Fall die Voraussetzungen nicht da sind, um diese Lehre zu verstehen und zu praktizieren. Ausgeschlossen sind die Wesen, die sozusagen untermenschliche Natur haben, also die der Daseinsabgründe, Tiere und die Petas, weil da zwei Voraussetzungen nicht da sind. Einmal rein das Intellektuelle, das Mentale, weil in diesen Bereichen sozusagen geistige Klarheit und Fassungskraft nicht genug vorhanden ist. Ja, diese Wesen sind da nicht geeignet so. Und das andere Defizit ist das Emotionale, weil die meisten dieser Wesen so verstrickt sind in ihrer Leiterfahrung, in ihrem Schmerz, dass sie gar keinen klaren Gedanken fassen können. Sie leben nur im Augenblick des Schmerzes sozusagen. Aber auf der anderen Seite sind auch ausgeschlossen die Wesen, die übermenschlich sind oder Teile davon. Wenn wir schauen, mit wem der Buddha sozusagen Kontakt hat, wo er Gespräche führt, dann sind das nach der alten indischen Überlieferung die Götter der 33, die vier großen Könige und so die unteren Chargen der Brahmas. Alle anderen sind auch außen vor, aber da ist der Grund ein anderer. Das sind nur alles Wesen, die derart von Wohlgefühl und angenehmen Erfahrungen geprägt sind, dass sie gar kein Gespür haben für Dukkha. Was ist ein Leid? Was ist das? Ja? Also das heißt, die sind überhaupt nicht interessiert an so einem Thema. Von was redest du, würden die sagen. Ja? Und andererseits, wenn es dir wirklich gut geht, hast du auch gar keine Lust, deinen Krebs irgendwie anzustrengen, weil alles ja von alleine und gut läuft. Also das ist die Konstellation, warum der Buddha ein Lehrer ist, aber ein Lehrer der Götter und Menschen. Und jetzt fragen wir uns natürlich, was haben wir mit den Göttern zu tun? Nicht? Die säkularen Buddhisten würden sagen, das ist doch eine alte Mythologie, lassen wir das doch beiseite. Warum empfiehlt der Buddha diese Thematik? Erinnert euch daran, dass der Erwachte sechs Themen empfiehlt, die man immer wieder mal kontemplieren und reflektieren soll. Die ersten drei liegen nahe, Buddha, Dhamma, Sangha. Das dritte ist die Reflexion und die Betrachtung der eigenen ethischen Fähigkeiten, der eigenen moralischen Kompetenz. Das nächste ist das Feld der Großzügigkeit, des Zurücktretens, nicht des langsam Unabhängigwerdens von den materiellen Dingen. Und das Sechste, darf man nicht vergessen, ist die Kontemplation über die Gottheit. Und da will ich die Formel, die da im Pali-Kanon immer mal wieder auftaucht, einfach nochmal rekapitulieren. Da gedenkt der edle Jünger der Gottheit. Es gibt da die vier großen Götterkönige, es gibt die Götter der 33, es gibt die Yama-Götter, die seligen Götter, die Schöpfungsfreudigen, Es gibt die über die Erzeugnisse anderer verfügenden Götter, die Götter der Brahma-Welt, und es gibt noch Götter darüber hinaus. Das Vertrauen von dem erfüllt jene Gottheiten, von hier abgeschieden und dort wieder erschienen sind, ein solches Vertrauen eignet auch mir. Die Sittlichkeit, das Wissen, die Freigebigkeit, die Weisheit, von der erfüllt jene Gottheiten von hier abgeschieden und dort wieder erschienen sind, solche Sittlichkeit, Wissen, Freigebigkeit und solche Weisheit eignet auch mir. So. In diesem Absatz sind nun mehrere Aufgaben formuliert, würde ich mal sagen. Also eine ist, sich immer mal zu erinnern, also diese Themen heißen Anussati, die Erinnerungen. Das sind Themen, die man immer mal wieder vergegenwärtigt, sich immer mal wieder vor Augen führt. Also warum soll man das machen oder was sind die Aufgaben, die damit verbunden sind? Das eine ist zunächst mal, dass man an die Tatsache denkt, es gibt Menschen, es gibt Wesen, die unterhalb unseres Niveaus existieren, es gibt aber auch übermenschliche Wesen. Das ist heute geradezu vergessen. Das Zweite, und ihr habt verschiedene Namen gehört, wenn wir an Gott denken, denken wir immer nur an einen und halten das für einen großen Fortschritt. Hier wird gesagt, es gibt viele, es gibt verschiedene, es gibt eine große Vielfalt, ich nenne es fast Buntheit von übermenschlichen Wesen, die genauso real sind, wie wir uns für real halten. Ja. Und es gibt bei diesen Gottheiten so etwas wie eine Hierarchie. Es gibt untere, mittlere und höhere und höchste Gottheiten, die alle natürlich einen unterschiedlichen karmischen Hintergrund haben und deshalb dort wieder erschienen sind, wo sie sich gerade aufhalten und agieren. Aber es geht bei dieser Betrachtung nicht in erster Linie darum, sich in Fantasien zu begeben, wie mag es da wohl aussehen und wie ist das im Einzelnen, was essen die, was trinken die, wo schlafen die und all solche Dinge. Sondern der entscheidende Punkt, den der Buddha hier anspricht, man soll sich vergegenwärtigen, die haben ihren Status aus einem bestimmten Grund. Ja, sie haben den sozusagen erreicht, weil ihre innere Läuterung sie dahin geführt hat. Sie haben Eigenschaften, die sie dafür prädestinieren, übermenschlichen Status zu erreichen. Und diese Eigenschaften, ich habe sie nur in Stichworten genannt oder hier tauchen sie nur als Stichworte auf, sind im Kern die 5 Indriya, also die 5 Heilsfähigkeiten, die man braucht, um innerhalb des Samsara, ja, von den unteren Sektoren in die oberen aufzusteigen. Aber die Heilsfähigkeiten sind auch die, die letztendlich aus dem Samsara herausführen. Und das ist der Punkt bei dieser Kontemplation, zu sagen, die haben solche Eigenschaften. Wie sieht es denn bei mir aus? Da geht es nicht um abstrakte, philosophische, sonstige Lehrbetrachtungen, sondern bei diesen 5 Fragen, Ethik, Weisheit, Sammlungsfähigkeit, Großzügigkeit und, wie sind die bei mir verankert? Sind die da oder nicht? Und der Georg Grimm hat vor, 100 Jahren einen Merkvers mal niedergelegt, der ist lustig, den will ich euch nicht vorenthalten. Es soll der Mensch an jedem Tage den eigenen Wandel prüfen mit der Frage, stimme ich mit dem Tier noch überein, was habe ich mit den Göttern schon gemeint? Ich meine, das klingt so wie Poesiealbum des beginnenden 20. Jahrhunderts, so die erste Hälfte, aber in der Sache ist es völlig richtig, ja, dass man mal checkt, wo stehe ich denn überhaupt? Ich bin Mensch, aber was ist mein Status? Wo bin ich inzwischen angelangt und was ist zu tun? So, und da bin ich an dem Punkt, dass ich mal versuche, den Status von, ja, sag mal, uns beiden jetzt zu vergleichen. Was unterscheidet die Devas von uns? So. Zum einen kann man feststellen, dass bei den Devas eine Reihe von großen Pluspunkten zu verzeichnen ist. Es wird immer wieder gesagt, dass ihre Lebensart, ihre Lebensweise weitaus, weit, weitaus befriedigender, erfreulicher, glückhafter ist, als das bei uns der Fall ist. So. Konkret heißt das, sie werden älter, sie sterben nicht so früh weg, sie haben eine stabilere Gesundheit, sie haben nicht ständig mit irgendwelchen Wehwehchen oder Krankheiten zu tun und sie haben auch ein ästhetischeres Aussehen. Sie sind einfach ein bisschen schöner noch als wir. Ja? Und, das habe ich schon gesagt, von den Gefühlswerten her, sind das Wesen, die glücklich sind, während es bei uns doch ein bisschen eher gemischt ist. So. Aber das sind keine Wesen, die befreit sind, sondern die haben auch noch zu tun, da gibt es auch noch Minuspunkte. Ich sage immer mal ein bisschen flapsig, die meisten Götter, für die gilt, Götter sind auch nur Menschen. Ja? Das heißt, sie haben ein bisschen mehr als wir, aber haben noch genug, womit sie zu tun haben. Sie sind noch nicht perfekt, da ist auch noch nicht alles anders. Sie sind vor allen Dingen unbefreite Wesen. Ja? Sie haben noch zu kämpfen, sie haben noch zu sich anzustrengen, sonst steht ihnen bevor, dass sie irgendwann wieder da landen, wo wir sind oder vielleicht sogar noch tiefer. Und der Grund dafür, dass die noch Probleme haben, der Grund ist derselbe, wie der bei uns auch ist. Sie sind von den zwei grundgeistigen Haltungen noch nicht befreit. Verlangen, Begehren und Illusion, Ahnungslosigkeit, Blindheit und so weiter. Das haben wir mit ihnen gemeint. Und das ist auch der Grund, warum die Belehrungen, die der Buddha den Devas gibt, auch für uns relevant sind. Ja, wir können an diesem Beispiel auch uns selbst gespiegelt sehen und haben vielleicht leichter, manche Lektionen anzunehmen. Wenn andere Lektionen erteilt kriegen, nimmt man sie leichter an, kann man spielerischer mit ihnen umgehen, als wenn man direkt konfrontiert wird und uns selbst sozusagen auf dem Prüfstand steht. So, das war so die lange Einleitung, aber ihr solltet wissen, in welchem Zusammenhang das steht und ihr solltet auch nochmal eine Dimension des Dhamma noch mal vor Augen haben, die oft ein bisschen im Hintergrund steht. So, wie belehrt der Buddha jetzt konkret? Wie manifestiert sich das in den Lehren? Ihr erinnert vielleicht, dass es im Samyutta Nikaya zwei große Sammlungen von Lehrreden gibt, wo, weiß ich, 100, 200 Dialoge wiedergegeben sind, die der Buddha mit Devas gehalten hat. Ich habe da jetzt wirklich fast wahllos sozusagen mal 2, 3, 4 Beispiele rausgenommen. Also gibt beliebig genug andere, aber es geht ja darum, dass man das exemplarisch mal angeht. Und die Situation ist üblicherweise so, einer der Devas erscheint vor dem Buddha, sagt, hallo, hier bin ich, hätte da mal eine Frage, kannst du dazu mal was sagen? So läuft das in etwa ab und dann kriegt der oder die Betreffende eine Antwort. Erstes Beispiel, die Lehrrede heißt abgeschnitten. Also eine Deva erscheint, spricht den Buddha an. Was muss man abschneiden, um glücklich zu leben? Was muss man abschneiden, um keinen Kummer zu leiden? Was ist das Einzige, dessen Vernichtung du billigst, O Gotama? Antwort: Den Zorn muss man abschneiden, um glücklich zu leben. Den Zorn muss man abschneiden, um keinen Kummer zu haben. Die Vernichtung des Zorns, dessen Wurzel Gift und dessen Gipfel süß ist, O Devata, das preisen die Edlen, denn hat man ihn abgeschnitten, leidet man keinen Kummer mehr. So, was ist die Hauptbotschaft? Zunächst mal, dass bei den Devas wie bei allen Lebewesen ein Thema im Vordergrund steht, wie mache ich es, dass es mir gut geht? Und das ist auch die Frage, die hier gestellt wird, was muss ich machen, um glücklich zu sein? Und der Buddha gibt eine Antwort, die dreimal wiederholt wird, ja, guck, dass du den Zorn los wirst. Und damit hat er sozusagen eine Gemütshaltung angesprochen, die mit die gefährlichste überhaupt ist. Weil über Zorn, Aversion und Wut eigentlich am schnellsten sehr großer Schaden entsteht bei dem Betreffenden, der sozusagen Opfer eines Anfalls ist oder natürlich auch bei einem selbst. Und das Interessante dabei finde ich, dass der Buddha eine schöne psychologische Analyse mitliefert, warum es gut ist, das Gemüt reinzuhalten von Zorn. Er sagt einmal, der Gipfel ist süß. Ja, ich habe überlegt, warum ist der Gipfel süß von Zorn? Aber ich brauche nur mich selbst anzugucken. Ja, und da merke ich sofort so ein richtig schöner Wutausbruch. Ja, das hat doch was. Ja, also das ist doch eine riesen emotionale Entlastung. Das tut doch so richtig gut. Erstens ist mir immer im Recht, schon mal. Ja, zweitens muss man doch bestimmte Dinge auch mal ausdrücken, sonst wird es doch nur schlimmer. Ja? Und wenn ich den Betreffenden oder so nicht zurechtweise, macht er, was er will oder sie. Also ich bin erst mal im Recht. So. Und es ist wirklich ein angenehmes Gefühl, mal so richtig in diese Eruption hineinzukommen. Ja, aber das ist eben nur der Gipfel. Die Wurzel, wenn man tiefer guckt, ja, die ist eben giftig, heißt, alles, was aus dieser Wurzel erwächst, kann nur auch giftig sein, kann nur schädlich sein. So, und was ist es? Das weiß man auch. Wer einen Wutangriff sozusagen erdulden muss, dem geht es in dem Moment schlecht. Das ist kein angenehmes Gefühl, wenn so etwas über dich hereinbricht. Zweitens ist die Kommunikation zwischen den Betreffenden gestört, entweder für die Zeit, wo das passiert, oder vielleicht auch ganz grundlegend, dass sich manche Dinge gar nicht mehr also richten. So. Das heißt, aus der eigenen Erfahrung kann man eigentlich schon entnehmen, dass diese zwei Dimensionen von Zorn da sind. In der Eruption ist alles okay, aber nachher liegen die Scherben überall rum. So. Und was ein bisschen bemerkenswert ist, dass auch offensichtlich bei den Devas auch noch so etwas vorkommt, wie solche Emotionen. Ja? Wir stellen uns immer vor, hier sind die Menschen, dann ist ein klarer Schnitt, dann fangen die Devas an, unten ist schlecht und oben, das ist alles ideal. Ist nicht der Fall. Wir müssen uns die Existenz viel, viel mehr als graduelle Veränderungen in Richtung oben vorstellen, als das wie bei Fahrzeugen Parterre, erster Stock, zweiter Stock, dritter Stock. Da ist immer die Treppe mit dabei, wo man auf vielen, vielen Stufen sozusagen nach oben kommt. Ja. Nur, das muss man auch dazu sagen, dass die Stärke und die Intensität und Weite sozusagen dieser Emotionen bei den Devas nicht so gegeben sind, wie das bei uns der Fall ist. Und jetzt will ich ein Beispiel euch in Erinnerung bringen. Wir hatten über Sakko schon mal gesprochen vor langer Zeit. Das ist jemand, der auf diesem Gebiet nur wirklich sagen kann, ich habe mich da im Griff. Ja, also ich bin da jemand, der da nicht mehr in die Falle tappt. So. Beispiel wirklich für Überlegenheit. Und es wird aus seinem Leben berichtet, warum es ihm gelungen ist, überhaupt Sakko zu werden. Sakko als Götterkönig ist ja schon eine Position. Und es werden viele Beispiele genannt, viele Eigenschaften von ihm. Aber eine Eigenschaft war, dass er als Mensch eine besondere Übung auf sich genommen hat. Wörtlich, mein Leben lang will ich nicht zornig sein. Und wenn Zorn in mir entsteht, will ich ihn zugleich unterdrücken. So. Und da haben wir natürlich ein Beispiel für eine Emotion, die nicht so recht ins Paradiesische passt. Kann man sich gut vorstellen, dass das störend wirkt. Und Sakko hat das geschafft. So. Aber um das ein bisschen anzureichern, es gibt eine interessante, schöne Episode, die im Kanon berichtet wird, wo einer der Asura-Fürsten, Vipachiti heißt er, in den Himmel eindringt. Ist übrigens, ich glaube, der Schwiegervater von Sacco, gibt ja seltsame Dinge. Und seinen Schwiegersohn heftig beschimpft. Ja? Und Martali, der himmlische Wagenlenker, sagt so, also jetzt musst du es dem aber zeigen. Jetzt gib's ihm, ja? Sonst nimmt er sich alles Mögliche raus. Jetzt zeig mal, wer der Chef im Ring ist. Aber Sacco, souverän, sagt, nein, wer in einer solchen Situation den Zorn beherrscht, der ist Sieger oder der bleibt Sieger. Alle Leute denken, wenn man nachgibt, ist das Schwäche. Ich sage dir, wer sich so verhält, wie ich dir das jetzt sage, der hat Stärke, der zeigt Stärke und nicht Schwäche. Dann endet er mit einem Vers. Für beides Segen, für den eigenen wie für den des anderen, wirkt wer, wenn er den anderen erzürnt sieht, besonnen in Ruhe verharrt. Ihn, der beiden Heilung bringt, sich selber und dem anderen, halten für einen Toren nur die Leute, die unkündig sind, der wahren Lehre. Also ein Stück Idee, in dieser Situation nicht nur zu gucken, was will ich gerade, was tut mir gerade wohl, sondern das Wohl der Segen jeweils aller Beteiligten mit dem Auge zu haben. Das war die Nummer 1. Nummer 2, der Nandanahain. Das ist ein Szenenwechsel. Wir gehen jetzt in einen Park, Nandanahain, wie er genannt ist. Das ist ein Park im Tusita-Himmel, also schon in der Hierarchie ein Stück weit oben drüber. Und im Nandanahain gehen die Götter ihren Vergnügungen nach. Ja? Wenn sie Party machen, Picknick machen, da geht es dahin. Oder auch wenn sie die Natur genießen wollen, auch das. Das ist ja der berühmte Korallenbaum, der eine solche Pracht von Blüten entfaltet, dass es eine Sensation ist, allein den zu sehen. Aber angemerkt, auch Devas, wenn sie dem Tode sich nähern und sterben, ziehen sich in den Nandanahain zurück, um dort abzuschalten. Also das ist die Szenerie. Und der Buddha berichtet seinen Mönchen über eine kleine Gruppe von Devas, die sich eben dort aufhält. Und eine davon sagt, die offensichtlich begeistert ist von der Szenerie, sagt, nicht kennen die das Glück, die den Nandanahain nicht kennen. Ja, also das ist der Ausdruck, hier ist es. So. Aber diese betreffende Person bekommt aus demselben Kreis eine prompte Antwort, offensichtlich von jemandem, der die Lehre kennt, sonst wäre das nicht verständlich, und tadelt den, der das oder die das gerade gesagt hat, und zitiert einen ganz bekannten Vers, der oft im Kanon vorkommt. Fängt er an, kennst du nicht, Törin, wie das Wort des Vollendeten lautet? Unbeständig wahrlich sind alle Gestaltungen, dem Gesetz des Entstehens und der Vergehens unterworfen. Entstanden schwinden sie wieder, ihre Stille ist heilvoll. Ihr seht, hier haben wir eine ganz andere Gemengelage. Hier geht es nicht um die Emotionen, die wir vorher hatten, Zorn, Wut, Aggression, sondern hier geht es um einen anderen Teil von Gemütshaltung, die in diesem Bereich noch vorhanden ist und die wir ja gut kennen. Das ist Freude am Spaß sozusagen. Also Freude haben, Zerstreuung, es muss was los sein, sinnliches Vergnügen. Und da kommt nun eine, überraschenderweise muss man sagen, eine dieser Devas sagt, Leute, überlegt doch mal, hier ist es schön, alles in Ordnung, aber überlegt doch mal, das ist bedingt entstanden, das wird vergehen, das heißt, wir werden das Ende von all dem auch miterleben. Also macht euch jetzt mal nicht betrunken an der schönen Situation, sondern denkt auch daran, was daraus später folgt. Ja. Das heißt, diese kritische Gottheit, die da auftaucht, hat einen Blick über den gesamten Sinnenbereich hinaus. Ja, es geht nicht nur um den Hain, ja, um diese Parkanlage, was auch immer. Es geht um den ganzen existenziellen Bereich der Sinnlichkeit, nicht des Lebens von Sinneskontakten. Und wenn man genau hinguckt, weist es auch noch über alles, letztlich über alles Bedingte selbst hinaus. Ja? Weil nicht nur der Sinnenbereich im Dasein ist wandelbar und vergänglich, sondern jede Form von Dasein, jede Form von Existenz ist irgendwie geschaffen, gemacht und deshalb vergänglich und daher unbefriedigend. Und ich habe das ausgewählt, weil ich sage, diese beiden Szenen sind jetzt auch für uns Lernaufgaben. Das demonstriert uns doch was, das zeigt uns doch was, obwohl die äußeren Kulissen anders zu sein scheinen. Weil wir als Menschen vieles mit diesen Devas gemein haben, ist einmal, wir leben in demselben Daseinsbereich, der Kamaloka heißt, der die Abhängigkeit bedeutet vom Kontakt mit materiellen Dingen, mit Sinnendingen und vor allen Dingen, der bedeutet, dass wir ständig in irgendwelchen Fantasien zu Hause sind, was wir gerne hätten, was wir gerne wieder hätten, was wir gerne anders hätten. Ja? Also Freude an Bildern, an Klängen und alles, was uns etwas Befriedigung ja, verleihen kann. Aber wir stehen hinter diesen Wesen auch zurück. Wir sind sozusagen noch nicht in dieser, soll ich sagen, bequemen Situation, die Devas innehaben. Weil die Freude und die Form von Freude, die wir haben, sind weitaus geringer, sagen wir, gröber, nicht so subtil, fein erhaben, wie das bei den Devas ist. Und vor allen Dingen, wir haben mit ihnen gemein, das, was man Verblendung nennt. Ja? Wir leben aus der falschen Einschätzung des Moments, sind aber nicht in der Lage, sozusagen unser Leben in einer Art Gesamtsituation zu verstehen und auch die Tücken sozusagen zu sehen, die da enthalten sind. Insofern hat das menschliche Dasein ein großes Plus, weil unsere Verblendung zwar stark genug ist, aber leichter einsehbar ist. Ja? Während bei den Devas alles sehr langlebig ist und das Phänomen Tod so gut wie gar nicht sichtbar wird, haben wir das jeden Tag sozusagen. Wir merken unmittelbar und dauernd, wie begrenzt die Sinndinge sind, welche Anstrengungen man unternehmen muss. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja, wir müssen uns für alles anstrengen. Immer ist Mühe und Aufwand gefordert, damit wir irgendetwas haben. Während das bei den Devas sozusagen, das ist halt da, wie es bei den Rentnern das Geld auf dem Konto einfach da ist. Ja, zumindest eine Zeit lang. So. Aber, das soll der letzte Satz zu dem Thema sein, diese Kontemplation über die Devas ist auch immer mit einer Mahnung verbunden, diese Kontemplation richtig zu machen. Ja? Also nicht als Mann zu träumen, ach, wenn ich da erscheine, dann habe ich endlich die 500 Nymphen, die Sakko jeden Tag sozusagen hat. Ja? Das wird zu kurz gegriffen. Sondern uns so vorzustellen, diese Devas, welche heilsamen, guten Eigenschaften sie haben, die sie dahin gebracht haben und auch Leute darüber hinaus. Szenenwechsel. Aber nur halb, weil Sakko nochmal auftaucht. Sakko hat zu einem bestimmten Zeitpunkt von dem Buddha schon mal gehört, hat ihn aber noch nicht kennengelernt. Und da kommt ihm die Idee, ach, das wäre doch interessant, lass uns den Buddha mal besuchen. Und mit großem Gefolge macht er sich auf und geht dahin. Der Buddha spricht erstmal, nein, der Buddha hört erstmal zu. Sakka berichtet zunächst mal aus seinem eigenen Leben und sagt, ich habe da vor einiger Zeit familiären Zuwachs bekommen. Bei mir ist nämlich ein Sohn erschienen, Gopaka. Und ich weiß auch, wo dieser Sohn herkommt. Das war nämlich als Mensch eine Frau, Gopika. Und sie hat unter schwierigeren Bedingungen als Frau in ihrem Leben mehr erreicht als zwei Mönche, die sie immer unterstützt haben, die in günstigen Bedingungen wenig erreicht haben. Denn diese Gopika ist jetzt Sohn in der Familie Sakkos geworden, während die beiden Mönche die Diener dieser Gesellschaft waren. Das hat Sakko sozusagen mitgekriegt. Und dann hat Gopika und jetzt Gopako die beiden Mönche sozusagen in den Senkel gestellt. Sag mal, ihr wart Mönche unter dem Buddha direkt und seid hier als unsere Diener wieder erschienen. Was ist mit euch los? Und da berappeln die sich und sagen, oh ja, irgendwo hast du ja recht. Und sie rufen das Beste in sich auf und zwei von ihnen entschweben sozusagen in den brahmischen Bereich und ein Dritter, der auch noch da eine Rolle spielt, der bleibt zurück. Der sagt, hier ist so schön, hier bleibe ich so. Das ist, was Sakko mitgekriegt hat, also im eigenen Erleben. Und er hatte früher schon mal gehört den Spruch, ja, wenn Buddhas in der Welt erscheinen, dann nehmen die Himmelswesen zu. Das hat er jetzt gesehen, ja. Wie der Dhamma wirkt, wenn man ihn praktiziert, dass das so einen richtigen Auftritt gibt. So, und Sakko lernt was dabei. Ja, er sieht damit auch seine eigene Situation, die schon privilegiert ist, aber er hat mitgekriegt, dass das noch lange nicht das Ende der Fahnenstange ist, dass es da noch viel zu tun gibt. Und deshalb stellt er dem Buddha eine Frage. Weil sie, die besagten beiden Mönche, dein Wort verstanden hier, gelangten sie zu hohem Stand. Gar hohes Sein erreichten sie, brahmische Art gewannen sie. Wir, ich, Sakko, komme auch, um solche Art zu erringen, zu erfragen, wie das geht, bin ich hier. Also Sakko erkennt seine eigene Begrenztheit, denkt, der Buddha ist die Nummer eins, wo du fragen kannst, wie du da rauskommst. Und nun entspinnt sich eine längere Diskussion, ein längeres Gespräch zwischen beiden, weil Sakko herausfinden will, was sind denn die psychischen Kräfte, die die Wesen dort binden, wo sie jeweils sind. Und das sind ja Wesen jetzt im Sittesbereich. Also, seine Frage. Welche Verstrickungen sind es wohl, o Herr, wodurch Götter und Menschen, wie überhaupt die in Vielfalt lebenden Wesen, in Widerspruch zu sich selbst kommen? Denn obwohl sie sich oft vornehmen, wir wollen nicht in Feindschaft, Heftigkeit, Rivalität und Hass miteinander verweilen, sondern in Freundlichkeit, geraten sie doch immer wieder in Feindschaft, Heftigkeit, Rivalität und Hass. Buddha antwortet, die Verstrickungen von Neid und Geiz sind es. Sakko setzt nach. Neid und Geiz aber, o Herr, wodurch sind diese Verstrickungen bedingt? Neid und Geiz, Götterkönig, sind durch Mögen und Nichtmögen bedingt. Ich erspare euch die lange Kette, die jetzt folgt. Aber Sakko bohrt immer weiter und was der Grund dafür. Und am Ende heißt es, die Kette der Vielfaltwahrnehmungen. Also wir würden sagen, der Reiz der Buntheit der Welt ist es, dass Menschen immer wieder in dieselbe Falle tappen und immer wieder ein Glied an die schon viel geschmiedeten Glieder der Daseinskette anheften. Das Beispiel zeigt aber auch, dass bei den Devas nicht nur Jubel, Trubel, Heiterkeit ist, sondern dass da auch die Möglichkeit noch besteht, sagen wir, geistige Klarheit zu haben und geistig auch weiter voranzukommen. So, jetzt haben wir es schon ganz schön hochgetastet von den Low-Level-Devas über Sakko. Jetzt kommen wir in den brahmischen Bereich, das soll mein letztes Beispiel sein. Also Ortswechsel, Brahma, Bakku. Aber nur kurz, weil ich zu dieser Lehre einen eigenen Vortrag halten will. Die Sache ist so spannend, dass man sich das mal angucken muss, näher. Also im Hinterkopf behalten nochmal, auch in den Deva-Bereichen gibt es so eine Art Hierarchie, eine hierarchische Ordnung. Wir hatten eben von den Wesen im Sinnesbereich und sind jetzt bei den Brahmas, wie gesagt. Da gibt es fast keine Kontakte mehr zu Menschen, die sind so weit abgehoben, so fern sozusagen, dass da kaum Kontakte bestehen. Die wichtigsten Pluspunkte bei den Brahmas sind ausgesprochen reine Wesen. Ja, das sind Wesen, die der Sinnenwelt entschwunden sind. Wir können sie Samadhi-Wesen nennen, die aus innerem Wohl leben. Ihnen genügt das selige Gefühl des Herzensfriedens. Nicht? Die Vertiefungen oder die Brahma-Viharas sind deren normalen geistigen Zustände, in denen sie sich aufhalten. Nicht? Die untersten von denen, ja, Brahmas, die haben noch Sehvermögen und Hörvermögen. Das heißt, sie kriegen noch etwas von dem mit, was so unsere Welt ist. Aber sie haben auch gewaltige Defizite. Wie könnte es anders sein? Sie sind dem Daseinskreislauf, das ist das Wichtigste, nicht entronnen. Ich komme gleich dazu, auch wenn sie es glauben. Aber ihr Problem hat sich verschoben. Während die Wesen, über die wir bisher gesprochen haben, haben ein Thema haben wollen, genießen wollen. Und bei den Brahmas ist es sein wollen. Ich will existieren. Ich will da sein. Ich will der Größte sein am Ende. So. Und da ist auch ein Dialog in Kanon erhalten, wo sich der Buddha mit einem dieser Brahmas unterhält. Bakku heißt er. Und das Kernproblem, sagte das schon, ist ihre Verblendung, ihre falsche Sichtweise. Warum? Diese Brahmas, wenn sie mal auf das gucken, was wir Welt nennen, sehen, vergehen, entstehen, vergehen. Ganze Weltsysteme sehen sie auftauchen, wieder verschwinden, auftauchen und wieder verschwinden. Und was sagt ihnen da ihr Geist? Ha! Das alles vergeht, aber ich bin unendlich, ich bin unsterblich, ich habe es geschafft, ich bin raus aus der Nummer. Ja? Und dazu kommt noch das I-Tüpfel, ich habe von sein wollen gesprochen. Sie denken, das, was ich und andere Brahmas hier erleben, das ist das Höchste, das Größte. Darüber hinaus gibt es in dieser Existenz nicht mehr. Ja, wir sind unübertreffbar. So, nun versucht der Buddha zu machen, was zu machen ist, versucht ihn von seiner Verblendung wegzubekommen und sagt zunächst mal, also du bist Brahma, okay, wunderbar, aber ich kenne noch 3 Brahma-Stufen über dir, von denen du überhaupt keine Ahnung hast. Und ich kenne jenseits der Brahmas Daseinsbereiche, die Formlosen, die mit Brahma sogar nichts zu tun haben. Weit weg. Und ich kenne als Buddha eine Dimension, von der du noch nie was gehört hast, ja, die Dimension des Unbedingten, der völligen Freiheit. Ja, Brahma hört sich das an, so nach dem Motto, ja, du kannst mir viel erzählen, ja, aber ich, Brahma, werde dir jetzt zeigen, wer der Chef ist. Ich werde dir jetzt vor Augen verschwinden. Schafft er aber nicht. Ja. Schafft er nicht, weil der Buddha sozusagen in allen geistigen Dimensionen zu Hause ist, wo immer der sozusagen hinflutscht, kann er auch da sein und gucken und sagt, hat ihn. Und jetzt macht der Buddha umgekehrt, sagt, jetzt verschwinde ich dir. Ist plötzlich nicht mehr zu sehen, aber noch zu hören. Ja. Das ist sozusagen das Pädagogische in dieser Story, die ich, wie gesagt, näher erklären will nochmal. So, und das hat natürlich schon eine ganz andere Wucht, wenn du unmittelbar demonstriert bekommst, da ist jemand, der in ganz anderen Dimensionen zu Hause, als ich das bin. Nochmal, was hat das jetzt mit uns zu tun? Zunächst, wenn Brahma schon jemand ist, den der Buddha wohlwollend in den Senkel stellt, ist es eigentlich noch mehr Grund, dass wir auch in Bezug auf die eigene Person nachdenklich werden. Ja. Also was haben wir mit ihm gemeinsam und was nicht? Was wir nicht gemeinsam haben, ist diese innere Reinheit, diese makellose Herzensverfassung. Wir können noch und kennen noch Verlangen, Aversion, all diese Dinge, Neid, Geiz, haben wir vorhin gehört, ist alles bei uns noch da. Wir kennen auch Positives wie Güte, Mitempfinden, Freude, Gleichmut, wie die Brahmas auch, nur in einer anderen Dimension, nicht in der Weite, nicht in der Intensität. Sicher haben wir Wohlwollen gegenüber dem einen oder anderen, aber nicht für alle Wesen gleichermaßen und schon gar nicht zu jedem Zeitpunkt. Also da gibt es schon eine Differenz. Wo wir am meisten übereinstimmen, ist unsere wahnsinnige Verblendung. Ja. Baku sagt, ich bin unübertroffen, ich bin der Größte in unserer Sprache gesagt. Wir Menschen denken im Grunde Ähnliches. Ja. Wir sind die Krone der Schöpfung. Gott hat viel gemacht, aber wir sind on top. Was wir alles können, was wir alles wissen, ist doch sagenhaft, ja. Aber was wir eben nicht wissen, ist die eigene Beschränktheit. Es ist gerade die Verblendung, nicht zu wissen, was ist denn mein wirklicher Status. So ist uns völlig unzugänglich, in welcher engen Welt wir als Karma-Wesen leben. Der Horizont unserer Welt, ja, die Suche nach Freude und Glück endet eigentlich, dass wir mit kleinen Freudenhäppchen zufrieden sind und dann zu dem nächsten Häppchen schon mal gehen. Was wir überhaupt nicht ahnen, sind die Tiefen von Emotionen, die Tiefen von Glück und Zufriedenheit, die ein Brahma kennt und erlebt, für den das normal ist. Wir haben gar keine Ahnung, dass sowas existiert, geschweige denn, dass wir das in irgendeiner Weise auch mal erfahren haben, in dieser Tiefe schon gar nicht. Und was wir noch gemeinsam haben, und das ist der Knackpunkt der Lehre generell, deshalb habe ich das nochmal mitgebracht, dass wir, wie Baku, vor allem in Ich-Befangenheit und Selbstidentifikation gefangen sind. Das ist der Punkt. Solange wir von Konzepten leben oder aus Konzepten heraus, ich bin wer, ich bin ein Besonderer oder ich bin überhaupt, haben wir keine Chance, aus diesem Kreislauf herauszukommen. Wohl haben wir, und das ist wieder ein Vorteil des Menschen gegenüber den Brahmas, es leichter, diese Verblendung zu durchschauen. Weil in unserem Leben tut es oft genug weh, es quietscht oft genug, es tut so vieles uns nicht gut, sodass der Geist wach wird. Nicht? Bakus Geist wird nicht wach, wenn nichts Schlimmes passiert. Unser Geist kann wach werden und wir kommen schneller auf die Spur zu fragen, wie komme ich raus aus dieser Nummer? Ja. Ausblicken, dann haben wir es. Ich will den Abend mit einer kleinen Denkaufgabe beenden. Könnt ihr nochmal reflektieren auf dem Nachhauseweg. Diese Denkaufgabe resultiert aus einer weiteren Unterhaltung des Buddha mit einer Gottheit. Ja. Die stellt nämlich auch eine Frage, die es in sich hat. Es wird gefragt, wie hast denn du, o Herr, die Flut überschritten? Antwort, ohne Halt und ohne Kampf habe ich die Flut überschritten. Wie hast du denn aber ohne Halt und ohne Kampf die Flut überschritten? Wenn ich innehielt, verehrte, dann sank ich unter. Wann ich mich abkämpfte, dann wurde ich abgetrieben. So habe ich, verehrte, ohne Halt und ohne Kampf die Flut überschritten. Heißt das auch hier die allerhöchste Frage, die im Dhamma gestellt werden kann? Wie ist die Flut zu überschreiten? Wie ist das diesseits des Bedingten zu überschreiten und Nibbana zu erlangen? Auch diese Frage wird hier gestellt. Und der Buddha gibt eine Antwort, die auf den ersten Moment sicher sehr kryptisch ist. Auf Deutsch, ohne vorwärts zu gehen und ohne stehen zu bleiben. So habe ich es gemacht. Also, der ganze Weg in zwei Sätzen. Das wäre die Aufgabe für euch, zu überlegen, wie mache ich es und am besten zu machen und dann nächstes Mal zu berichten. Vielen Dank.